Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge bekomme ich Besuch von Alice, Moderatorin und Kommunikatorin, und hat vor gut 5 Jahren ihre Mutter verloren. Der Verlust der eigenen Mutter ist wahrscheinlich für die meisten Menschen besonders schwierig, denn zu kaum jemandem haben wir eine so tiefe Bindung wie zu dem Menschen, der uns auf die Welt gebracht hat. Wie aber ist das, wenn man wie Alice sein Leben lang ein sehr, sehr schwieriges und oft auch so gar nicht typisches Mutter-Tochter-Verhältnis hatte? Was bedeutet das fürs Trauern und natürlich auch fürs Weiterleben? Davon erzählt sie uns in dieser Folge. Erstmal freue ich mich total, dass du heute hier bist, liebe Alice, in meiner Küche.
Ich freue mich auch, danke.
Und du hast jetzt ja wirklich mal eine Reise auf dich genommen.
Ja.
Ja.
Hör mal, da ja, denkst du, es ist ein Katzensprung von Bochum nach Berlin, aber nein, dann werden aus...
Machen wir das.
Ja, schon. Ich bin die Strecke schon ein paar Mal gefahren und dann werden aus 3,5 Stunden mal eben 5,5, glaube ich, oder so.
Ja. Mhm. Und hast du, ich meine, es ist ja jetzt noch alles gut gegangen, aber wie war jetzt dein Gefühl auf der Fahrt hierher? Ich fragte sie mich immer Leute gerne so am Anfang, weil bei den meisten ja doch so ist, so okay, jetzt redet man heute mal explizit über ja etwas, was sehr wehgetan hat, über Tod, über das Leben selbst und so weiter. Und ich finde es immer ganz spannend zu erfahren, so was hat es mit dir gemacht jetzt im Vorfeld? Mhm. War da Vorfreude oder eher auch eine gewisse Angespanntheit, was würdest du sagen?
Also aufgeregt war ich auf jeden Fall. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, auch was werden vielleicht für Fragen gestellt, wie antworte ich darauf, wie viel möchte ich erzählen, was wird das mit mir machen, werde ich weinen? Aber dadurch, dass die Anreise jetzt einfach ein bisschen komplizierter war, war ich beschäftigt. Mhm. Das heißt, es gab gar nicht unbedingt den Raum in meinem Kopf, darüber nachzudenken. Ich hatte einen kleinen Moment, da schossen mir auch direkt so ein paar Tränen in die Augen, aber das war auch nur kurz.
Ja, und ich, also bei mir ist es ganz häufig so, dass ich dann auch eigentlich schön finde, wenn dann mal wieder so Tränen fließen. Mhm. Jetzt vielleicht hat man darauf nicht unbedingt in der Bahn Lust, aber ich behaupte jetzt mal, hier sind wir ja in einem geschützten Raum.
Ja.
Und das ist ja auch manchmal schön. Zu mir hat auch mal jemand gesagt, du musst mehr weinen.
Ja.
Na, generell, das ist ja eigentlich so, weinen ist ja auch eine Art von Release, da kommt was raus, da bewegt sich was und das ist oft dann schöner als dieses Verstockte, weil das Gefühl ist ja sowieso da.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt ja auch, wenn man es drin behält, und ich glaube, wir sind da alle so ein bisschen so gepolt, weinen gehört sich nicht, man weint nicht in der Öffentlichkeit oder vor anderen Leuten, dann ist es eine Belastung für die andere Person. Aber ein ehemaliger Chef hat mal zu mir gesagt, da entschuldigte ich mich nämlich dafür, dass ich weinen musste, und er sagte, ach du Alice, weinen ist doch ein Ausdruck, der uns Menschen gegeben wurde, warum sollen wir ihn nicht nutzen?
Ah, wow, voll schön.
Ja.
Guter Chef.
Ja, sehr. Der war sehr empathisch, würde ich sagen. Und das ist mir total hängen geblieben. Und ne, im Laufe der Zeit hat sich Weinen für mich auch ein bisschen anders konnotiert.
Mhm. Trotzdem finde ich es spannend, gerade in einem Trauerprozess. Hast du viel geweint, nachdem deine Mutter gestorben war?
Zu Beginn nicht. Mhm. Zu Beginn nicht. Da war ich, wenn ich so zurückschaue, in diesem... Ich glaube, man nennt es Funktionsmodus. Also da musste einfach ganz viel passieren und es ist auch eine ganze Zeit lang nicht bei mir angekommen.
Die Informationen so, ne?
Mhm, genau, das Gefühl fast schon, das steckte irgendwo fest, denn ich war eher in dem Momentum von, ich habe das jetzt alles erledigt und jetzt muss es irgendwie weitergehen.
Mhm.
Jetzt bin ich so hart eingestiegen. Ich meine, vielleicht eigentlich wäre es auch schön, vielleicht auch für unsere Hörer, weil es ist, wir haben, ich weiß, dass es auch gar nicht so easy ist, sich diese Trauergeschichten anzuhören. Ich denke nicht, dass wir viele Leute da draußen unter euch haben, die sich jetzt Folge um Folge so binge hören. Ich glaube, dafür ist der Podcast wahrscheinlich nicht so geeignet. Aber trotzdem, weil wir ja hier auch kein Promi-Podcast sind, ist es, glaube ich, auch schön, immer so ein bisschen noch die Person da kennenzulernen, die dann ihre Geschichte erzählen. Und so haben wir uns ja eben über eine Freundin kennengelernt. Und da wusste ich erstmal nur so, ah, okay, Alice ist auch Moderatorin.
Ja, das verbindet uns schon mal.
Ne? Und auch selbstständig.
Genau.
Du lebst jetzt nicht in Berlin, ist ja auch mal ungewöhnlich. Du lebst in Bochum, alle leben ja sonst in Berlin.
Genau, was soll das eigentlich?
Das ist nämlich Bochum meine erste festzustecken. Frage. Warum lebst du denn in Bochum? Ja, nee, ist ja schon, also ne, wie alt bist du?
Ich bin 33.
Und ich meine, viele Leute in dem Alter, wahrscheinlich auch schon um einiges jünger, haben ja irgendwann, so wenn sie in Deutschland sind, den starken Impuls, ich muss nach Berlin.
Mhm. Ja, den habe ich jetzt, den habe ich aber auch erst jetzt.
Ach so.
Denn ich befinde mich irgendwie gerade ein bisschen in so einer zweiten Jugendphase. Mhm. Ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus einer Kleinstadt in Sachsen. Und wie man das eben so kennt, Arbeitsmarkt ist da schlecht. Und dann hat meine Mutter mich und meinen kleinen Bruder, als ich ungefähr 12 war, eingepackt und wir sind eben nach Bochum umgezogen. Das war für mich ein extremer Kulturschock.
Schon in so jungen Jahren?
Ja. Ja, ganz furchtbar. Wir sind aber auch im sozialen Brennpunkt in Bochum gelandet, in der Hustadt. Vielleicht kennt das ja sogar jemand. Da ist eine Menge Kriminalität und sowas am Start. Das konnte ich schon wahrnehmen und dachte damals, ich bleib hier nicht. So, was soll ich hier? Aber es ergab sich so, dass ja ich mir da so meine Base gebaut habe. Ich habe da schon sehr früh meinen Partner kennengelernt, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Natürlich Schule, Studium, Beruf, das hat sich alles so ergeben und gefügt. Deswegen würde ich heute sagen, bin ich eine Blume des Ruhrgebiets. Mein Herz schlägt in Bochum, schlägt für Bochum. Ich bin total lokalpatriotisch. Wow. Und doch werfe ich immer wieder nicht nur ein Auge, sondern mittlerweile auch einen Anker nach Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, mindestens mal für so 1-2 Jahre herzukommen und dieses Erlebnis mitzunehmen. Und die Freundin, von der du gerade sprachst, die sagt immer, ich gebe dir noch so ein Jahr, Alice, dann bist du auch hier in Berlin.
Mhm.
Jetzt bin ich gerade auf so einer ganz neuen, beziehungsweise möchte ich fast schon sagen, das erste Mal so richtig auf der Suche und auf dem Weg zu mir selbst. Mhm. Obwohl da ganz viel Umbruch stattfindet und es auch recht unstet ist in mir drin, um mich herum, habe ich das erste Mal das Gefühl, ich bin da, wo ich sein möchte oder auf dem Weg dorthin, wo ich sein möchte. Was auch immer das ist, das kann ich noch nicht mal genau definieren.
Mhm. Und wie war es vorher?
Ich würde es zusammenfassen, als vorher habe ich ganz enorm versucht, in eine Schablone zu passen. Mhm. Ja, mhm. Eine Schablone, die mir sicherstellt, dass Menschen in meinem Leben bleiben.
Ja.
Ja, und mich gern haben.
Ja.
Mhm.
Ja, das alte Thema.
Ja.
Die Suche nach der Liebe und der Sicherheit durch die anderen, ne?
Ja.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, liegt dann ja irgendwie auch auf der Hand. Inwiefern hat jetzt der Tod deiner Mutter das befeuert, verändert oder vielleicht auch erst losgetreten?
Mhm. Losgetreten hat es auf jeden Fall etwas. Mhm. Ich glaube, das hat nach dem Tod meiner Mutter noch nicht so extrem Fahrt aufgenommen. Zumindest konnte ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz wahrnehmen oder nicht so richtig damit umgehen. Also ich habe gemerkt, Dinge verändern sich, ich verändere mich. Aber wie mache ich das passend für das Umfeld, in dem ich lebe?
Ah, ja, schon.
Für das Leben, das ich mir eben gebaut habe. Ja, denn diese Suche nach Sicherheit, die kommt auch ein bisschen so aus meiner Kindheit und Jugend, ja. aus dem Leben mit meiner Mutter.
Also, dass sich natürlich mit dem Tod von Mutter, Vater, nahen Angehörigen was verändert, ist ja, glaube ich, klar. Das haben wir bisher in allen Geschichten immer so auch gehört. Mhm. Und auch alle, die ich kenne, die jemanden verloren haben, ne, haben das genauso erlebt, dass es oft wirklich ein fundamentaler Einschnitt ist. Was wir ja schon in der Anmoderation aber auch gehört haben, ist, dass in deinem Fall so ein bisschen besonders ist, als dass ihr ein schwieriges Verhältnis hattet, du und deine Mutter. Ist vorher auch schon Phasen des gar nicht mehr miteinander in Kontakt seins gab. Und würdest du sagen, dass das jetzt etwas verändert hat? Also du kennst ja wahrscheinlich auch Leute, die ihre Eltern schon verloren haben. Mhm. Hast du erlebt, dass die eine ganz andere Erfahrung gemacht haben mit dem Tod als du zum Beispiel?
Also tragisch ist es natürlich in jedem Fall. Vielleicht, wenn ich hier kurz ausholen darf. Wie du schon gesagt hast, meine Mom und ich hatten ein, sagen wir, kompliziertes Verhältnis, ein sehr spezielles. Wir waren auf der einen Seite sehr eng. Es gab so eine Abhängigkeit, die so ein bisschen verkehrt herum war. Meine Mutter war noch sehr jung. Meine Mutter war, jetzt rückblickend betrachtet, mit eigenen Erfahrungen auch mental einfach nicht gesund. Mhm. Und das führte eben dazu, dass schon in Kindheit und Jugend es Tage waren, in denen man nicht miteinander gesprochen hat. Im nächsten Augenblick war man wieder ganz, ganz nah. Mhm. Und im Erwachsenenalter, nachdem ich ausgezogen war, passierte es eben hier und da ganz gerne, dass von heute auf morgen, und ganz ehrlich, ich kannte manchmal die Gründe dafür auch nicht, gab es einfach keinen Kontakt mehr. Mhm. Und was der Tod meiner Mutter auf jeden Fall zurückgelassen hat, für mich ist Erleichterung. Mhm. Und das ist keine Erleichterung, die sagt, oh Gott sei Dank ist dieser Mensch nicht mehr da, der es mir irgendwie schwer gemacht hat im Leben. Überhaupt nicht. Ich war furchtbar traurig, dass meine Mutter gestorben ist. Ich habe meine Mutter über alles geliebt, wir uns gegenseitig. Aber der Druck war weg. Mhm. Denn zuvor wusste ich nie so genau, wo stehe ich gerade. Ich hatte Phasen, in denen wir keinen Kontakt hatten, da ging es mir besser. Und da fühlte ich mich aber schlecht, weil so empfindet man doch als Kind nicht. Ja. Und wenn wir Kontakt hatten, habe ich einfach gefühlt mit Luft anhalten gelebt, weil ich darauf gewartet habe, dass der nächste Moment kommt, in dem ich sag's ganz platt, etwas falsch mache und sie wieder weg ist.
Mhm. Boah, was für eine Verantwortung. Mhm. Was für ein Druck.
Ja.
Ja. Gab es jetzt im Nachhinein, weil du hast ja auch schon gesagt, dass deine Mutter, dass du heute sagen würdest, dass sie psychisch krank war. Mhm. Du hast, würde ich jetzt einfach mal annehmen, wahrscheinlich auch schon in Therapie gearbeitet und ein paar Dinge aufgearbeitet.
Ja.
Gab es mal eine Diagnose, welche Art von Krankheit deine Mutter, wie man das quasi gelabelt hätte, hat?
Also meine Mutter selbst war auch lange in Therapie und hat auf jeden Fall Depressionen diagnostiziert bekommen. Ja. so ganz mutmaßlich würde ich denken, nachdem man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, was es für psychische Erkrankungen gibt, wird da ganz bestimmt auch noch was anderes dahinter gesteckt haben. Mhm. Ich mag das jetzt natürlich nicht diagnostizieren ohne da professionellen Hintergrund, aber sowas in Richtung Borderline vielleicht.
Ja, diese Extreme, das ist ja häufig so bei Borderline.
Genau.
Ja, und man muss ja auch sagen, das sind ja letztlich diese ganzen Krankheitszuschreibungen, es ist total wichtig, dass es das gibt. Aber letztlich versucht man da ja eigentlich auch nur Symptome und Ausprägungen zu clustern und zusammenzufassen in etwas. Das heißt, es muss nicht immer genau alle Symptome vorhanden sein und das ist manchmal gar nicht so leicht, aber ja oft ein bisschen hilfreich, auch so gerade für die Angehörigen, um damit umgehen zu können. Mhm. Gerade für Kinder. Du wusstest es damals als Kind natürlich nicht, aber eigentlich ist es für Kinder ja auch, glaube ich, wäre das vielleicht sogar ganz hilfreich zu wissen, dass die Eltern ein Krankheitsbild haben, weil Kinder ja alles persönlich nehmen und immer denken, sie sind eigentlich daran schuld.
Ja, ne? Das ist eindeutig ein Gefühl, das mir bekannt ist.
Ja.
Also A, verantwortlich zu sein. Also ich habe mich oft gefühlt wie die Partnerin mindestens mal meiner Mutter, wenn nicht sogar ganz überspitzt gesagt, auch manchmal wie die Mutter meiner Mutter. Und wenn es schief lief, dann war ich natürlich daran schuld. Mhm. Ja.
Erzähl uns ruhig nochmal ein bisschen was von dieser Lebenssituation. Also ihr seid, bei deiner Mutter war sehr jung. Wie alt war deine Mutter dann, als ihr nach Bochum gekommen seid?
Moment, da muss ich rechnen. Meine Mutter hat mich bekommen, da war sie 17.
Wow, das ist wirklich sehr früh. Mhm. Mhm.
Das heißt, sie muss dann ja ungefähr 29 gewesen sein. Summa summarum. War das richtig, liebe Zuhörerschaft? Aber ja, so um die 30.
Um die 30.
Genau.
Und hattest du es vorhin, aber so, was war der Grund, weißt du das, warum sie nach Bochum wollte?
Auf der einen Seite auf jeden Fall, weil sie, also Meine Mutter war lange, lange Zeit arbeitslos. Durch die Schwangerschaft mit mir hat sie damals ihre Ausbildung nicht abgeschlossen. Ich glaube, sie hat nie in dem Bereich gearbeitet, den sie mal zumindest in Teilen gelernt hat. Immer hier und da mal einen Job gehabt, aber nie so richtig. Das heißt, wir sind auch tatsächlich mit sehr wenig Geld aufgewachsen. Und es war auf der einen Seite ein Jobangebot, das sie hier bekommen hat, und auf der anderen Seite aber auch familiäre Hintergründe. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, noch einen kleinen Bruder, der hat einen anderen Vater als ich, und die Familie, die da dranhing, hat es auch alles ein bisschen komplizierter gemacht im Zusammen auf dieser Welt sein. Und das war, würde ich rückblickend betrachtet behaupten, ein Fluchtinstinkt.
Ja.
Das war so der Weg raus.
Mhm. Und erinnerst du dich dann noch an diese ersten Jahre? Du hast ja gesagt, es war ein bisschen schwieriges Milieu dann erstmal da.
Mhm.
Wie war dann die Zeit mit deiner Mutter? Also hat sich dann auch schnell, kannst du noch so erinnern, ist es irgendwie schwieriger mit ihr geworden oder?
Also es gab eine Zeit, in der funktionierte es besser, würde ich sagen. Das lag erstens daran, dass sie in Arbeit war. Also ne, da war natürlich einfach eine ganz andere Beschäftigung da. Und wir mussten da zusammen durch. Also dieses Partnerschaftliche, was man natürlich als Kind nicht hinterfragt, nahm da erstmal so richtig Fahrt auf. Also wir mussten natürlich gemeinsam schauen, wie kommen wir da an, wie kommen wir da weiter. Wir hatten
was hat das bedeutet aber auch so? Also was war dieses gemeinsame Schaffen?
Das gemeinsame Schaffen war natürlich sich erst einmal einfinden in diese für uns große Stadt. Also das sind dann manchmal echt so Kleinigkeiten wie kommt man von A nach B mit der Bahn. Wir sind regelmäßig in die falsche Richtung gefahren, weil wir das einfach nicht kannten. Aber auch, wie schafft man sich ein neues soziales Umfeld, was für mich als Kind natürlich viel einfacher ist, denn ich bin zur Schule gegangen. Meine Mutter hatte 1, 2, 3 ArbeitskollegInnen. Aber to cut a long story short, dieser Job hielt auch nicht so lang. Das heißt, wir waren dann sehr schnell wieder beieinander, beziehungsweise sie bei mir einfach. Denn wir Kinder waren dann die einzigen Sozialkontakte, die sie großartig hatte.
Also dein kleiner Bruder war mit dabei auch. Ihr habt dann zu dritt gewohnt.
Ja, genau.
Wenn du sagst, so, was war denn eine Mutter für eine Person? Kannst du das in ein paar Worte fassen? Neben dem, was jetzt natürlich auch schon, ne, so wie sie quasi zu dir war. Aber wie würdest du sie beschreiben? Oder wie haben vielleicht auch Freunde deine Mutter wahrgenommen?
Meine Mutter war eine ganz herzliche und auch lustige Person. Sehr schwarzhumorisch. Und gleichzeitig war, und ich glaube, das haben einfach nicht viele Menschen gesehen, war meine Mutter eine furchtbar sensible Person, ganz weich. Und ich würde fast schon sagen, irgendwie nicht gemacht für diese Welt. Also meine Mutter hat auch viel mitgenommen in ihrem dann auch nicht so langen Leben. Und ich glaube, irgendwas unterwegs hat sie einfach gebrochen. Ja.
Hast du Kontakt zu ihren Eltern?
Nein.
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 Nein. Das ist schwierig.
Ja.
Ja.
Das ist schwierig. Das ist so die Ursprungsfamilie, aus der auch viel Gewaltverhalten auf körperlicher und auch auf emotionaler Ebene herstammt. Und den letzten Kontakt zu meinen Großeltern hatte ich, als ich angerufen habe, um Bescheid zu geben, dass ihre Tochter gestorben ist. Also in meiner gesamten Familie gab es eigentlich in alle Richtungen wenig Kontakt bis gar keinen über viele Jahre. Und das Einzige, was ich da zurückbekommen habe, war eine Schimpftirade darüber, was mir denn einfällt, erst einen Tag nach dem Tod meiner Mutter anzurufen. Ja. Das hat es so ein bisschen auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
Ja. Puh.
Ja.
Ja, es ist so, es ist natürlich hart, weil da immer die persönliche Geschichte dahinter steht und weil dein, ne, wir sitzen jetzt hier und ich spüre deinen Schmerz und so. Und gleichzeitig denke ich, glaube ich, total auch an diesen Satz, dieses hurt people, hurt people.
Mhm. Also, ja.
Ne, ich glaube, ganz doll, Menschen wollen eigentlich gut sein. Und
ja,
wie sich ja hier, wie man so sieht, wie sich hier offensichtlich Schmerz, ne, irgendwie weiter vererbt hat, weiter getragen wurde von Generation zu Generation. Und ich glaube, wahrscheinlich wirklich auch gar nicht so selten diese Nachkriegsgeneration, die dann Großeltern angehört haben, die vielleicht selber sehr viel Härte, also ich kenne das auch aus meiner Familie, dass da offensichtlich mit sehr viel Härte erzogen und geliebt wurde gegen sich selbst und dann natürlich auch gegen die anderen. Und das ist Menschen, die dann vielleicht weniger resilient sind, dafür viel sensibler, halt wirklich dann wahrscheinlich von Anfang an schwer hatten in einer Zeit, wo es auch noch nicht so viel therapeutischen Support gab oder wo das einfach noch so verpönt war. So der Nervenarzt, der Seelenklempner, allein diese Begriffe, die ich jetzt zumindest auch noch so kenne, ne, so ja. wahrscheinlich auch aus deiner, aus unserer Jugend, da sieht man ja noch so, aus welches Geisteskind quasi diese Menschen waren.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch das Narrativ in meiner Familie. Wie gesagt, meine Mutter ist selbst auch zur Therapie gegangen, aber ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass das zugrunde liegende oder dahinterliegende Empfinden ist, naja, es ist halt schon so schlimm mit mir. Und eigentlich kann man da jetzt gar nicht mehr so also viel
so eine
retten.
Gewisse Resignation schon?
Ja, 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 auch. Ich erinnere mich an Situationen, in denen sie genau das war, resigniert und sagte, naja, ich gehe jetzt jeden Tag, naja, jeden Tag geht man da nicht hin, aber jede Woche zu meinem Therapeuten, zu meiner Therapeutin, aber es verändert sich ja nichts. Es verändert sich einfach nichts. Und ich habe damals schon gedacht, naja, aber Mama, du musst das machen.
Ja, ja.
Du musst dafür einstehen, dass sich etwas in deinem Leben verändert, aber das hat sie nicht geschafft.
Und weißt du, hat deine Mutter so Wünsche geäußert? Also hat sie von einem Leben gesprochen, was sie sich ersehnt hätte?
Ich glaube, meine Mutter hätte sehr gerne ein ruhiges Leben gehabt. Mit einem Partner an der Seite. Natürlich auch mit einem finanziellen Hintergrund, der einen nicht dazu bringt, am Monatsende Rechnungen von A nach B zu schieben und zu überlegen, wann das nächste Mal der Gerichtsvollzieher an der Tür klopft. Und ich erinnere mich, dass es das sind mindestens mal die Beispiele, von denen ich weiß, Möglichkeiten gegeben hätte, Menschen, die durchaus Optionen gewesen wären, aber
partnerschaftlich,
ja,
oder?
Ja, genau. Aber da sind wir auch an dem Punkt, den du gerade schon genannt hast. Hurt people, hurt people. Und das, das hat sie, ich glaube, nicht bewusst, aber doch sehr deutlich zerschlagen, jedes einzelne Mal.
Weil wir haben jetzt auch noch gar nicht über deinen Vater gesprochen. Was spielt dein Vater für eine Rolle in deinem Leben?
Gar keine. Gar keine. Mein Vater war genauso jung wie meine Mutter.
17.
Ja. Ja. Das heißt, natürlich war das für die beiden auch eher eine Überraschung, dass ich da im Anmarsch war. Beide waren überhaupt nicht bereit. Kurz nach meiner Geburt haben beide geheiratet, haben aber im Haushalt seiner Eltern gelebt. Das war, ich kenne es natürlich nur aus Erzählungen, aber auch ganz viel Stress. Wer ist jetzt für das Kind zuständig? Meine Großeltern waren der Meinung, dass meine Eltern das eigentlich gar nicht schaffen. Mein Vater war auch gewalttätig, meiner Mutter gegenüber, nicht mir. Und ich glaube, als ich 4 war, ja, hat meine Mutter es geschafft, diese ja einfach ungesunde Beziehung zu verlassen. Und ab dem Zeitpunkt gab es meinen Vater dann auch schon relativ schnell nicht mehr. Ja.
Und hast du nochmal, als deine Mutter gestorben ist, hast du an deinen Vater gedacht? Oder ist das...
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe sehr lange den Plan gehabt, dass wenn ich alt genug bin, dann würde ich Kontakt zu ihm aufnehmen. Allein schon, um zu zeigen, guck, was aus mir geworden ist. Guck, was du nicht haben wolltest. Da kommt in mir auch immer so ein ganz kindlicher Schmerz auf. Denn das ist ja genau das. Man fragt sich, warum, warum kann ein Mensch sein eigenes Kind nicht haben wollen? Und das begreift man auch nie so richtig, im Herzen nicht, im Kopf vielleicht, aber im Herzen nicht.
Und eigentlich, das ist voll interessant, was du sagst, weil es ist ja schon der Gedanke, du hast es genau gesagt, es ist dieses Kind-Ich in dir, was halt sagt, so warum wollte der mich nicht? Als außenstehender Betrachter, der dieses Kindgefühl nicht gerade in sich trägt, klingt in mir der Satz nach, da waren gerade zwei 17-Jährige völlig überfordert. Ja. Deine Mutter hat es geschafft, deinen Vater zu verlassen. Und trotzdem ist in dir, und das ist wirklich, finde ich, so wichtig, sich das auch klar zu machen, Kinder bilden ja auch diese immer diese Schuld, diese Introjekte.
Ja.
Es muss ja, die können das auch nicht anders. Wir alle können das nicht anders. Und das ist echt dann, dann trägt man das sein Leben lang mit und muss in Anführungszeichen dann wirklich damit arbeiten, diese Gefühle loszulassen, weil die sonst, glaube ich, wirklich ein Leben lang auch schmerzen. Mhm.
Ja.
Und sie beruhen ja nicht auf einer, objektiven Wahrnehmung eines Erwachsenen, sondern sie sind aus der limitierten Wahrnehmung eines Kindes entstanden, ne? Was es nicht anders kann.
Ja.
Und was es braucht als Überlebensstrategie.
Genau. Überlebensstrategie, das ist genau das Wort. Man schafft sich so Methodiken, um mit Dingen umzugehen. Und das merke ich jetzt als erwachsene Person, wie viel das mit einem macht und wie groß das Stück Arbeit ist, das aufzuarbeiten.
Und wie genau ist deine Mutter gestorben? Das haben wir auch noch gar nicht gesagt.
Mhm. Meine Mutter hat einen Tumor diagnostiziert bekommen. In der Hüfte, es war klar, der ist bösartig, der kann nicht bestrahlt werden, der muss auf jeden Fall operiert werden. Und der Hintergrund dessen, wie diese Information zu mir gelangt ist, war fast schon eine ganz klassische, wie das mit meiner Mutter eben so war. Sie hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Wir haben, ich glaube, ungefähr 2 Jahre kein Wort miteinander gesprochen.
Und da lebtest du aber auch schon allein.
Mhm, genau, mit meinem damaligen Partner zusammen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich war im Urlaub auf Mallorca mit einer ganz wundervollen Freundesgruppe von uns. Wir hatten die beste Zeit, wie man so sagen möchte. Und dann bekam ich eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt, hallo Alice. Ich wollte dir nur sagen, ich habe Krebs, vielleicht sterbe ich. Liebe Grüße, Mutti. Und das hat mich natürlich vollkommen aus der Bahn geworfen. Das ist keine Information, die man auf diese Art jemandem mitteilt. Und ich weiß aber auch noch sehr genau, wie wütend mich das gemacht hat. A, die Art. B, dass sie, wie kann ich das sagen? Es hat sich für mich angefühlt, als würde sie sich ein Recht rausnehmen, mir das jetzt überzustülpen. Mhm. Ich wollte dafür nicht verantwortlich sein. Mhm. Sie ist einfach gegangen für 2 Jahre. Sie hat nicht mit mir gesprochen. Sie war nicht auf meiner Hochzeit. So große Dinge im Leben waren ihr nicht wichtig. Aber trotzdem, ging es gefühlt nicht nur darum, mich das wissen zu lassen, dass das die Umstände sind, sondern es war eine Aufforderung erneut, kümmere dich um mich, du bist zuständig. Das ist zumindest das, was es in mir ausgelöst hat. Und ich konnte ihr den Rest meines Urlaubs darauf nicht antworten.
Du hast erstmal gar nicht reagiert. Mhm.
Weil ich nicht wusste, wie. Weil ich nicht wusste, ob ich bereit bin, noch einmal diese Verantwortung zu übernehmen. Ich habe sehr gehadert mit, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich muss das nicht, nur weil sie meine Mutter ist.
Ja.
Und gleichzeitig war sie aber natürlich meine Mutter. Aber natürlich habe ich drauf geantwortet. So. Und wir haben uns dann wieder getroffen. Und der Zeitraum der Krankheit zog sich ungefähr über ein halbes Jahr. Und in der Zeit war es unglaublich schwer für mich, für sie da zu sein, mit ihr normal umzugehen. Sie hat ganz viel eingefordert, weil sie war halt auch alleine. Ich und mein Partner damals waren die einzigen, die da waren.
Und dein Bruder?
Mein Bruder ist mit 18 zurück in unsere Heimatstadt gegangen, zu seinen Großeltern. Der hat schon immer gesagt, die Großstadt ist ihm zu groß, er erträgt das nicht. Auch hier war das Verhältnis natürlich schwierig und er ist gegangen und hat sich da auch sehr rausgenommen. Ich kann sagen, dass ich ein großes Glück mit meinem Partner hatte, der ganz viel übernommen hat. Der hat gesagt, Alice, ich weiß, du kannst das nicht und du musst das nicht. Ich mache so viel ich kann. Und er ist finanziell ganz viel eingesprungen. Er ist im Umgang, also ne, sei es meine Mutter musste zu Voruntersuchungen gefahren werden und. Das hat er alles gemacht und er hat das irgendwie abgefangen von allen Seiten und das war ein ganz großes Glück, dass ich da diese Begleitung an meiner Seite hatte. Ja, die Operation, die dann anstand, verlief tatsächlich sehr gut. Der Krebs, der Tumor konnte entfernt werden. Sie galt als vollständig geheilt vom Krebs. Mhm. Die Einschränkungen, die daraus resultieren sollten, nämlich dass ihr Bein verkürzt ist und sie irgendwie pflegerische Unterstützung benötigt, waren doch nicht so ausgeprägt, wie das vorher im Raum stand. Aber die Wundheilung und alles im Nachgang an die Operation verliefen nicht gut. Mhm. Und sie musste, glaube ich, alle 2 Tage neu operiert werden.
Oh Gott, ja.
Ja, im Zuge dieser Wundheilung. Das würde jetzt auch viel zu weit reichen, das zu erläutern. Und das war einfach zu viel. Hm. Ich erinnere mich an eine WhatsApp-Nachricht, die sie mir schrieb, in der sie schrieb, es ist so viel und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht mehr lange, ich halte das nicht mehr aus. Hm. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Aus dem Nichts bekam ich einen Anruf aus dem Krankenhaus. Ihre Mutter ist nicht mehr ansprechbar. Kommen Sie jetzt vorbei. Wir wissen nicht, ob sie das noch überstehen kann. Und sie lag, glaube ich, 3 Tage, nennt man das schon Koma? Sie war auf jeden Fall nicht mehr ansprechbar. Und es war multiples Organversagen bis hin zu einer Hirnblutung, die aufgrund dessen, dass sie eben nicht mehr ansprechbar war, zu spät erkannt wurde. Mhm. Das Krankenhaus hat ihre Patientenverfügung verschlammt, in der stand, dass sie eben nicht operiert werden möchte. Sie wurde operiert und ich weiß noch, dass wir im Krankenhaus saßen und es war klar, wenn sie wieder aufwacht, wird sie ein Pflegefall sein. Und ich fühle mich immer noch schlecht, so etwas laut zu sagen, aber ich habe mir gewünscht, dass sie nicht aufwacht.
Ja.
Für sie nicht und auch für uns nicht.
Ja.
Ja.
Danke, Alice, dass du das so teilst.
Gerne.
Ja, danke, ich weiß, dass es das schwer ist. Ja.
Ich möchte zumindest glauben, dass wenn sowas überhaupt möglich ist und wenn Menschen in einer Art komatösen Zustand sind, vielleicht doch noch das Unterbewusstsein arbeitet, dass das vielleicht auch eine Entscheidung war.
Mhm.
Ich habe auch schon das ein oder andere Mal den Gedanken gehabt, dass das einfach auch der Moment für meine Mutter war, um auch für sich selbst abzuschließen. Ich glaube, meine Mutter war einfach... Man hört das ja manchmal. Wenn ein Mensch stark ist, dann übersteht er Krankheiten.
Mhm.
Und ich glaube, meine Mutter hatte diese Kraft ohnehin nicht.
Mhm.
Ja.
Ja, lebensmüde auch irgendwo.
Ja, mhm. Ja, das ist, da sagst du was. Meine Mutter hat schon sehr früh, und sie hat es ganz oft zu mir gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin nicht lebensmüde, aber ich bin des Lebens müde.
Und damit wollte sie vielleicht eigentlich nur sagen, Ich will mich nicht umbringen.
Genau, aber ich kann aber auch nicht mehr.
Eigentlich kann ich gar nicht mehr, ja.
Ja.
Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kennen das auch viele Leute, lebensmüde zu sein. Und ja, an dieser Stelle würde ich vorschlagen, dass wir alle, auch ihr zu Hause, einmal kurz durchatmet.
Mhm.
Neulich habe ich eine schöne Erinnerung bekommen, eine Übung, sich zu erden.
Mhm. Machen wir die jetzt?
Die machen wir jetzt.
Schön.
Ich bin ja nicht umsonst Yogalehrerin geworden. Ja, ganz simpel, ne? Könnt ihr zu Hause auch mitmachen. Das ist wirklich eine explizite Einladung. Einmal die Füße auf den Boden stellen. Einfach so.
Zu klein auf diesem Stuhl.
Ja. Ich habe schon ganz kleine Zwergenstühlchen hier. Aber einfach, dass so die Fußsohlen komplett auf dem Boden sind. Das ist ganz unspektakulär. Und könnt einen kurzen Moment die Augen zumachen. Machen wir auch. Und einfach mal die Aufmerksamkeit in eure Füße lenken. Und die Berührungsfläche von der Fußsohle mit dem Boden. In unserem Fall ein Teppichboden. In eurem Fall der mal reinspüren, auch ohne zu gucken, vielleicht habt ihr es vergessen, ja, zu spüren, was dieser Untergrund ist. Und dann könnt ihr mal versuchen, euch vorzustellen, dass ihr jetzt über eure Füße einatmet, bis ganz nach oben in den Kopf, in den Scheitel Und dann für so ein bisschen Stress-Release den Mund öffnet und einfach mal gerne mit so einem großen Seufzen einfach ausatmet. Ja, und weil wir jetzt hier keine Yoga-Einheit machen, war es das auch schon. Könnte man einen Schluck trinken, auch eine Erdungsübung. Und das habe ich für mich auch ganz doll gelernt. Es ist nicht immer das große Tohuwabohu, nicht immer die großen Dinge. Manchmal sind es ganz kleine Dinge. Atmen, ne, solche Erdungsübungen. Mhm. Kurz so ein Mini-Gefühl wieder von hier und jetzt. Und das ist gut und ich bin da. So kreiert. Wie ist es für dich?
Ist genau okay? So, ja. Ja? Ich merke es, ich sitze. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich merke auch, ich sitze direkt wieder.
Ja.
Ganz anders.
Ja, oder auch mal ausschütteln. Das mache ich mal auch ganz schön, ne? So ein bisschen den Kopf mitnehmen.
Wiggeln.
Ja. Ja, und jetzt war das nun also passiert. Dann kommen diese ganzen, mal sehen, wie es bei euch war, ja auch irgendwie sehr unangenehme Regelungen, die man dann zu diese 1000 Entscheidungen nochmal rund um Beerdigung.
Ja.
Wie soll das aussehen? Wie genau wird beerdigt? Wer wird eingeladen? Und so weiter und so fort.
Ja.
Ist das was gewesen, wo du sagst, es war bedeutsam oder ist das eher so ein Funktionieren, Abhaken-Moment gewesen und begann dann die Arbeit nochmal für dich erst so danach, würdest du sagen?
Das war auf jeden Fall ein Teil der Arbeit. Natürlich war es Funktionieren. Meine Mutter ist an einem Samstag gestorben und an einem Sonntag habe ich mich hingesetzt und habe meine ganze Familie angerufen, mit denen ich zum Teil 10, 15 Jahre nicht gesprochen habe. Und das habe ich gemacht, weil ich dachte, es sei meine Aufgabe und es sei höflich, die Familie darüber in Kenntnis zu setzen. Und ich weiß noch, dass ich ganz viele Telefonnummern gar nicht hatte. Ich hatte eine Telefonnummer und musste dann mich so durchfragen. Meine Mutter hat eine Zwillingsschwester, die am Telefon einfach klingt wie meine Mutter.
Oh Mann. Ja.
Das war ganz verrückt. Und natürlich bedeutet diese Situation, Menschen anzurufen und über den Tod einer Person zu informieren, die Emotionen der anderen entgegengeschleudert zu bekommen.
Ja.
Und ich erinnere mich nicht, wie viele Telefonate es waren. Da war dann, wie vorhin schon einmal kurz erwähnt, auch so etwas dabei, wie meine Großeltern finden das gerade eher aufregenswert als betrauernswert, dass ihre Tochter gestorben ist. Und danach habe ich gedacht, ich muss mich übergeben.
Ja.
Das war so anstrengend.
So eine extreme Überforderung für das ganze Nervensystem.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und ja, darauf, wie man eine Beerdigung für jemanden organisiert, ist man nicht vorbereitet.
Nee.
Keine Ahnung, wie das funktionierte. Ich weiß noch, dass mein Partner damals auch auf den Sonntag das Telefon in die Hand nahm und sagte, ich rufe jetzt ein Bestattungsunternehmen an. Und ich sagte, es ist Sonntag, die haben frei. Und sagt er, nein, es ist ein Bestattungsunternehmen. Die arbeiten rund um die Uhr. Wir hatten da eine ganz tolle Begleitung, die uns da durchgeholfen hat. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Trauerredner. Wir sind keiner Kirche oder keinem Glauben anhängig. Deswegen war es mir wichtig, da jemanden zu haben, der unabhängig ist. Und ich weiß noch, dass die größte Angst, die ich hatte, oder ich hatte zwei große Ängste, und zwar einmal die, dass niemand kommt, weil meine Mutter einfach auch gar nicht so viele Freunde hatte und sich ja auch immer so einsam gefühlt hat und abgeschottet hat. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch, als wir mit dem Trauerredner dort saßen, das Gefühl, meine Mutter hatte so ein tragisches Leben. Und ich wollte nicht, dass das die Geschichte ist, die über sie erzählt wird.
Mhm.
Das war schwer.
Mhm.
Das war sehr schwer und ich habe mich damals dazu entschieden, dass ich eine Rede halten möchte. Ganz viele Menschen haben mir davon abgeraten und haben gesagt, Alice, das ist riesig, das wirst du nicht schaffen, kümmere dich um dich in dem Augenblick. Aber ich hatte das Gefühl, das ist meine letzte Aufgabe, meine letzte Verantwortung. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, denn das war schlussendlich, glaube ich, die finale Versöhnung. Für mich, mit meiner Mutter, ja. Ja.
Und du hast es geschafft?
Ja.
Und es sind Leute gekommen?
Ja. Ich war ganz glücklich, denn es waren auch viele Menschen da. Auch hier ein Satz, den jemand gesagt hat. Ich glaube, es war der Trauerredner, der sagte, Alice, Beerdigungen sind eigentlich nicht für die Verstorbenen, sondern Beerdigungen sind für die Hinterbliebenen. Hm. Und ganz viele meiner Freunde waren da, die meine Mutter gar nicht kannten.
Die für dich gekommen sind.
Ja.
Das war bei mir auch so. Hm.
Ja, einfach. Also das ist eins, man denkt immer, das sei ein falsches Wort in Bezug auf eine Beerdigung, aber das war einfach schön.
Ja.
Das war ein schönes Gefühl, diese Menschen da zu haben. Und natürlich waren auch Menschen für meine Mutter da. Es war schön zu sehen, dass Menschen so unfassbar traurig waren, dass es meine Mutter jetzt nicht mehr gibt. Und im Anschluss, meine Mutter war, das habe ich eindeutig geerbt, war ein absoluter Coffee-Freak. und ich dachte, ne, es gibt ja auch sowas wie Leichenschmaus. Wo geht man hin? Dieses Wort allein schon, muss man Streuselkuchen essen. Man hat das schon mal gehört. Und in der Nähe des Friedhofs, auf dem sie beerdigt wurde, gab es eine Kaffeerösterei. Ganz schick, ganz süß, mitten im Schlosspark. Und da sind wir alle hinspaziert. Es war strahlender Sonnenschein und dann haben wir einfach heiter beieinander gesessen und haben Kaffee getrunken und ich habe Geschichten über meine Mutter erzählt, die andere noch nicht kannten.
Schön.
Ja.
Das klingt auch, als würdest du eigentlich ganz gerne an die Beerdigung zurückdenken.
Ja.
Ja.
Ja. Die Beerdigung war eine tolle Situation und es gab, das möchte ich gerne einmal erwähnen, den Moment, den Tag, an dem meine Mutter starb, auch das habe ich als ganz besonders im Gedächtnis behalten. Es war Oktober. Und gut, mittlerweile ist es nicht mehr so seltsam, aber vor 4 Jahren hat man sich noch gefragt, warum scheint die Sonne und warum sind draußen knapp 30 Grad im Oktober? Ich musste die Entscheidung treffen, ob und wann Geräte ausgeschaltet werden. Und bin dann mit meinem Partner in den Park gegenüber vom Uniklinikum gegangen. Wir saßen in der Sonne, wir haben Pommes gegessen. Und als dann klar war, die Geräte sind aus, meine Mutter ist tatsächlich sehr, sehr flink gestorben. Und ich saß auf den Stufen draußen in der Sonne. Ich habe in den Himmel geschaut, er war ganz hellblau. Und ich dachte, der Himmel ist nur so blau, damit sie den Weg dorthin findet, weil sie einfach eine so verpeilte Person war und ja, irgendwie auch immer ein bisschen angewiesen auf Hilfe, dass sie da jetzt gut ankommen kann. Und das war schön, das war einfach, das war besonders und schön.
Oh, jetzt hast du Nasenbluten.
Ehrlich?
Ja.
Oh nein.
Okay, interessant.
Das, ich habe nie Nasenbluten.
Krass. So, wir hatten hier gerade eine kleine Situation. Alice Körper hat gerade gezeigt, das ist schon eine Stresssituation.
Ja.
Ja. Oh. Aber ich glaube, jetzt geht's wieder.
Ja.
Oder?
Wir sind safe.
Wir sind safe. Ja, all das, wovon du gerade erzählt hast, das ist mittlerweile ja auch schon wieder 5 Jahre her.
Ja.
Wie ist das mal davon abgesehen, dass es natürlich noch so, das merkt man jetzt ja auch sehr, dass das natürlich noch gefühlt, emotional noch präsent ist. Was würdest du sagen, wie hast du die 5 Jahre gelernt, mit diesem Umstand, also auch mit dieser Lebensveränderung zu leben? Was hat dir geholfen?
Ja.
Und wie ist heute auch dein Gefühl dazu?
Ja.
Zu dem Verlust und zu dem, ja, auch ohne Mutter zu sein.
Ich habe mir sehr schnell Hilfe gesucht, weil mir klar war, naja, war mir das damals schon auf diese Art klar. Ich glaube, ich wusste, Trauerbegleitung, das muss sein. Das macht man jetzt mal anständig. Genau. Und bin damals grundsätzlich erstmal mit dem Umstand umgegangen, dass meine Mutter gestorben ist, alles, was da dran hing, ne? Deiner Mutter beim Sterben zuzugucken und einfach am Bett zu stehen und zu sehen, wie es zu Ende geht. Diese Verantwortung zu haben, auch nochmal ganz groß. Wartest du mit den Gerätschaften, bis dein Bruder nochmal da war oder nicht? Mhm. Diese Dinge aufzuarbeiten. Ich war damals sehr streng zu mir selber und dachte, es muss jetzt auch mal gut sein. Man muss doch jetzt auch mal wieder klarkommen. Ich habe das damals in meinem Umfeld auch das ein oder andere Mal so gehört, dass Leute gesagt haben, endlich bist du wieder die Alte. Mhm. Und ich dachte, was soll das heißen? Ich bin nicht mehr die Alte. Ich werde niemals mehr so sein wie damals. Dafür habe ich einfach etwas zu Einschneidendes erlebt. Mittlerweile weiß ich, dass Menschen natürlich auch nur einen Weg suchen, um damit umzugehen. Ich fühlte mich damals nicht verstanden, mich viel zurückgezogen. Heute würde ich damit anders umgehen. Ich bin mittlerweile neu in Therapie, um all diese alten Konflikte aufzuarbeiten, aber mit mir selbst und für mich selbst. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich in der Lage bin, das losgelöst voneinander zu sehen, aufarbeiten zu können und zu dürfen, dass mir einfach auch nicht so gute Dinge widerfahren sind, die ich immer noch mit mir herumtrage, die mich geprägt haben, die ich jetzt irgendwie klarziehen muss, die auch, wie vorhin schon kurz erwähnt, jetzt einen neuen Namen bekommen. Häufig einen nicht ganz so schön. Mhm. Aber trotzdem das Verständnis darum zu haben, wo das herkam und zu wissen, dass meine Mutter mich immer geliebt hat. Mhm. Ich weiß, dass es niemals einen Menschen gab und auch nie wieder geben wird, der mich so bedingungslos geliebt hat wie meine Mutter. Auch wenn sie schlecht mit mir umgegangen ist, ich wusste das immer. Ich wusste das immer. Und ich weiß mittlerweile, was es bedeutet, dass Trauer in Phasen passiert und dass sich das über einen ganz langen Zeitraum erstrecken kann. Man weiß manchmal nicht, was einen triggert. Auch nach jetzt fast 5 Jahren. Ich habe vorhin noch in den Kalender geschaut, habe den Todestag im Kalender gesehen und das trifft mich einfach. Mhm. Immer noch. Ich weiß, dass ich an dem Tag nicht so gut in der Welt sein kann. Aber ich nehme das gerne hin und bin weicher zu mir selbst geworden. Ich lasse das zu. Es gibt Phasen, in denen vermisse ich meine Mutter. Es gibt Umstände im Leben, da denke ich, der einzige Mensch, der mir jetzt zur Seite stehen könnte und der einzige Mensch, dem ich wirklich glauben würde, wenn er mir sagte, alles wird gut, Alice, dann wäre das meine Mutter. Und da fehlt sie mir ganz arg. Und ein guter Freund von mir, der auch seine Mutter verloren hat, sagte mal, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so ist wie deine Mutter und dem du so nah bist wie deine Mutter. Denn das ist der Mensch, der dich auf die Welt gebracht hat. Und ganz egal, wie gut das Verhältnis zu deiner Mutter ist oder eben nicht, wenn deine Mutter stirbt, dann fehlt ein Teil deines Herzschlags. Und das habe ich gefühlt, denn das bringt es auf den Punkt. Damit würde ich genauso mitgehen. Ja.
Ja, und dann lernt man damit zu leben.
Mhm. Mhm. Ja.
Was würdest du sagen? Du hast jetzt schon gerade gesagt, es hat zum Beispiel, bist du jetzt weicher mit dir geworden? Gibt es auch diese Sache, die du für dich siehst, die durch den Tod in dein Leben gekommen ist, für die du dankbar bist?
Ja. Ich bin dankbar, dass dieser Rucksack, den ich noch zu Lebzeiten meiner Mutter mit mir herumgetragen habe, dass der weg ist. Den hat sie mitgenommen. Und ich habe seither einfach die Möglichkeit, mich mit mir zu beschäftigen und mein Leben zu gestalten, ohne die Verantwortung für jemanden zu haben und immer so ein bisschen im Obachtsmodus zu sein, wann ich wieder einspringen muss. Mhm. Ja. Es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob dieser Vergleich jetzt hinkt, aber es ist ein bisschen, als wäre mein Kind aus dem Haus.
Mhm. Ja, das ist natürlich, hat bestimmt ganz viel mit eurer sehr speziellen Situation zu tun.
Ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Alice, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ich danke dir, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
Ja.
Ja.
Wie ist das Gefühl jetzt?
Schön. sind wir wieder bei dieser Beschreibung. Natürlich tut's weh, wenn man das hochholt, aber es fühlt sich gut an, sich damit zu beschäftigen. Und es fühlt sich auch gut an, das jemandem zu erzählen und dass das gehört wird.
Ja. Und ja, nicht nur von mir, sondern auch von euch da draußen.
Ja, danke euch allen.
Ja, wirklich vielen lieben Dank, dass ihr auch diese Folge wieder dabei wart, dass ihr vielleicht auch mit uns so ein bisschen durch die Höhen und Tiefen gegangen seid. Mhm. Und damit verabschieden wir uns von euch. Ich verabschiede mich auch von dir, liebe Alice. Vielen, vielen Dank wirklich, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und das andere Danke habe ich schon losgeworden von Herzen. Wirklich ganz, ganz schön. Und ihr zu Hause schaltet gerne auch ein, wenn unsere nächste Folge kommt. Ihr habt es ja schon mitbekommen, wir sind hier nicht die, ich nenne uns mal die Nicht-Algorithmus-Sklaven, die sind nicht ganz so regelmäßig in der Veröffentlichung, weil unser Team zum Teil sehr eingebunden ist, auch familiär. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch ganz schön, es einfach im eigenen Rhythmus zu machen. Und in diesem Sinne seid gespannt auf die nächste Folge. Wir werden euch auch auf Instagram darüber informieren, wenn die nächste Folge kommt. Freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns folgt. Da heißen wir auch Trauerei bei Instagram. Könnt ihr uns gerne auch Nachrichten hinschreiben oder auch an hallo@trauerei.org eure E-Mails mit Fragen, Anregungen, Wünschen. Freuen wir uns auch immer. Und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert in der Plattform, auf der Plattform, auf der ihr uns auch hört. Und ja, von Herzen alles, alles Liebe da draußen an euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos rund um das Thema Trauer, wie auch zum Beispiel Lesetipps, findet ihr auf unserem Blog www.trauerei.org. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter Trauerei-Podcast. Und außerdem könnt ihr uns natürlich auch dort folgen, wo ihr uns hört, zum Beispiel auf Spotify oder Deezer, und uns auch gerne dort eine Bewertung dalassen, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Wenn ihr Fragen oder Gedanken oder auch Anregungen habt, die euch beschäftigen, könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an hallo@trauerei.org. Außerdem gibt es hier regelmäßig Extra-Folgen mit Anna. Anna ist Trauerbegleiterin und beantwortet all eure Fragen rund um Trauerprozesse, egal ob es eure eigenen oder die von Menschen, die euch nahestehen sind. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle außerdem noch raus an Dritte Orte, ein Förderprojekt der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Außerdem wird dieser Podcast gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.